Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen. KI essen Seele auf. Der Österreicher Thomas Köck hat ohne Unterstützung künstlicher Intelligenz ein neues Theaterstück geschrieben, allerdings voll und ganz aus der Sicht einer KI. Unser erstes Kritikergespräch. Dann erinnern wir an den britischen Dramatiker und Drehbuchautor Tom Stoppard, der heute mit 88 Jahren gestorben ist. Shakespeare in Love war nicht sein einziger Erfolg. Zum Abschluss des Kulturhauptstadtjahres in Chemnitz gibt's noch ein Highlight, eine Lichtskulptur von James Terrell in einer ehemaligen Steinkohle-Industriehalle. Wir sprechen mit dem Architekten, der diese Halle umgebaut hat, zur Kunsthalle. KI essen Seele auf. Der Titel des neuen Stücks des österreichischen Dramatikers Thomas Köck, der erinnert unweigerlich an den Fassbinder-Film Angst essen Seele auf. Und Filme sind neben Musik, Philosophie und Literaturtheorie ja auch Inspirationsquellen und Ausdrucksmittel für den 39-jährigen Köck. Er verbindet in seinen Arbeiten Theater und Theorie, Sprache und Rhythmus. Und diesmal hat er einen Text ganz aus der Perspektive einer KI geschrieben.
Wer bist du?
Jetzt gerade ein Smart Car, nachhaltig, elektrisch, ruhig und völlig autonom, wenn du das möchtest.
Nein, autonom, das möchte ich gerade nicht, danke.
Well, das ist ungünstig, wenn zwei autonome Wünsche aufeinanderprallen, wobei ich gar nicht weiß, ob du tatsächlich so autonom, wie du eigentlich denkst, das ist ja jetzt wirklich eine tiefere Frage, ob Autonomie wirklich menschlich oder ob das nur ein Gefühl. Also das übersteigt, ich gebe zu, aktuell meine Kompetenz. Ich weiß nur eins, dir fehlt sie gerade, die Autonomie, oder nicht?
KI essen Seele auf, das neue Stück von Thomas Köck, heute Abend am Schauspiel Stuttgart uraufgeführt, und unser Theaterkritiker Christoph Leibold war dabei. Hallo, guten Abend.
Schönen guten Abend.
Diese Szene gerade bezog sich also aufs autonome Autofahren. Was für Aspekte unseres Lebens werden denn in diesem Stück noch aufgegriffen bzw. von der KI gekapert?
Also man muss sagen, das Stück hat ja so zwei Ebenen. Eben die KI, die uns anspricht, konfrontiert, herausfordert, und eingebettet in das sind so verschiedene Szenarien, die durchspielen, wo und wie Menschen mit KI interagieren, wie die unser Leben bestimmt prägt. Eben zum Beispiel gehört das autonome Fahren, wo dann eben nicht mehr der Assistent einfach nur hilft, dass wir bequem dahin kommen, wo wir hinkommen wollen, sondern buchstäblich das Steuer übernimmt und auch das Ziel vorgibt. Es gibt eine Szene über digitales Dating, über Leben im Smart Home. Es geht um Abhängigkeit von Klicks und Likes, die auch so ein Suchtpotenzial haben und was dann auch so zu Selbstverlust führen kann. Und es gibt zum Beispiel auch eine Szene an der Grenze, wo die Border Control nicht nur die Dokumente, also einen Ausweis haben will und irgendwelche Angaben der Reisenden in Formularen checkt, sondern mittels KI ein digitales Profil erstellt, das nicht nur aus den Spuren besteht, dass so die Person, die da an die Grenze kommt, selber hinterlassen hat mal im Netz, sondern das Profil wird auch zusammengesetzt aus dem, was andere Personen verbreitet haben. Und die KI baut dann was zusammen, was mit der Person nichts oder nur sehr bedingt zu tun hat, der aber dann zum Verhängnis werden kann. Also es geht einerseits natürlich um Geld mit diesen Algorithmen, das gemacht wird, aber es geht auch noch um viel gravierendere Folgen, die hier dann verhandelt werden.
Und ist die künstliche Intelligenz in diesem Stück jetzt die große Angstmacherin oder versucht Thomas Köck dann doch eher, sie auch zu entzaubern?
Es ist schon eher Bedrohungsszenario. Das steckt ja auch schon im Titel, also der auf diese Gefräßigkeit der KI abhebt. Die sammelt ja Unmengen von Daten und bringt ja so unsere Geheimnisse, Wünsche in Erfahrung und spielt das dann zurück und verkauft uns sozusagen die Erfüllung unserer Wünsche. Und diese Wechselwirkung, die klammert aber eigentlich alles aus, was sich ja nicht irgendwie monetarisieren lässt und reduziert den Menschen so auf seine ökonomisch verwertbaren Wünsche. Pathetisch könnte man eben sagen, beraubt ihm seiner Seele, daher der Titel. Und die Frage ist natürlich, wollen wir das überhaupt alles, was die KI uns glauben macht, dass wir wollen? Wie steht es um unsere Autonomie, unseren freien Willen? Zwingt die KI uns ihren Willen auf? Also im Prinzip konfrontiert Köck in dem Stück so die feuchten Träume der Big-Tech-Industrie mit den Albträumen von uns, die wir wie so Zauberlehrlinge sind, die die Geister, die wir gerufen haben, nicht mehr loswerden und die uns zu beherrschen drohen. Also Entzauberung ist gar nicht das Stichwort, eher Dämonisierung, wobei ich auch sagen würde, das ist dann auch falsch, weil die Szenarien, die sind ja alle sehr, sehr real, die da gezeigt werden. Das sind keine irgendwie herbeifantasierten Schauermärchen. Also das zum Beispiel mit der Border Control habe ich irgendwo gesehen. Das gibt es tatsächlich schon so an, auch teilweise an EU-Außengrenzen.
In den Suchmaschinen, mit denen wir so arbeiten, begegnen wir ja KI, die so tut, als sei sie ein adäquates Gegenüber. Hier nun wird die KI wiederum von Menschen gespielt. Was sind das denn für Figuren?
Also das sind erstmal drei Schauspielerinnen, Therese Dörr, Selina Rongen und Silvia Schwinger, die zu dritt diese KI spielen. Die stecken in so hautengen Anzügen im beiger Feinstrumpfhosenfarbe, sieht so ein bisschen aus wie Eiskunstläufer und gleichzeitig sind dann so appliziert metallisch glänzende Roboterverkleidungen, so Schilder. Die haben dann auch noch so aberwitzige Tom-Frisuren, da wäre, glaube ich, Marge Simpson sogar neidisch. Und die sprechen dann oft, wir haben es gehört, chorisch, auch artifiziell, bewegen sich manchmal fast motorisch ungelenkt, dann wieder aber sehr lasziv. Also so Mensch-Maschine-Mischwesen, was ja auch passt eben zu diesem, dass die KI oft sehr menschenähnlich wird oder man sie fast nicht mehr unterscheiden kann, wenn man an Deepfakes denkt oder an manche Chatbots. Und von da springen sie immer wieder in diese Spielszenen, die ich erwähnt habe, mit den Szenarien. Da sind dann zwei nur noch die KI und die dritte der Mensch, der mit der KI interagiert. Aber dabei sind sie dann kaum anders als Menschen im Habitus, was natürlich passt zu dieser Ähnlichkeit Mensch-Maschine. Auch sehr chorisch gekonnt und durchchoreografiert ist, weil aber menschliche Figuren und KI-Figuren so ähnlich sind, sich so wenig absetzen in dieser Inszenierung von Mateja Medet, fließt auch so ein klein wenig zu sehr gleichmäßig, gleichförmig dahin der Abend. Also bei allem Einsatz, aller Präzision der Spielerinnen, eine relativ große Gleichförmigkeit.
KI essen Seele auf. Im Untertitel heißt es ja Orphée AI. Was hat es denn mit dem Namen auf sich?
Ja, AI, eben die Artificial Intelligence. Ja, Orpheus, ich habe da länger drüber nachgedacht und bin da nicht zum richtigen Ziel gekommen. Sicher spielt er auf den Orpheus-Mythos an, aber da müsste ich länger nachdenken, hat sich mir in der Inszenierung nicht erschlossen. Es ist keine richtige Unterwelt sozusagen, in die wir eintauchen, sondern ein Raum, der ist hinten mit einer Videowand begrenzt. Da sehen wir dann so psychedelische Farbexplosionen, kaleidoskopartige Muster, so eine Korallen-Unterwasserwelt, auch mal Landschaftsaufnahmen, aber wie aus der Wärmebildkamera aufgenommen, auch mal Dating-App-Fotos. Dazu gibt es, wenn dann ist es eine Techno-Hölle, also das Tech-Drama ist mit technoiden Beats unterlegt. Hat ein bisschen Science-Fiction-Flair das Ganze, aber die Zukunft, der Futurismus ist jetzt. Mir war es insgesamt ein bisschen zu atemlos in Szene gesetzt, also ganz wenig Ruhepunkte, gegen Ende dann fast aktionistisch. Tolle Ansätze, aber auch einiges so in hochtourigem Leerlauf, was aber weniger am Stück liegt, eher so an der Regie. Also es ist einfach sehr viel Text vorbeigerauscht. Das war schade, weil was untergeht, wir haben vorher von Verzauberung gesprochen, die findet nicht statt, aber es gibt schon eine Analyse in dem Stück, die so ein Weckrufpotenzial hat. KI ist nicht Big Brother, sagt Thomas Köck mal, sondern sie ist das Big Other, dem wir uns ausliefern. Also Big Brother überwacht und zwingt uns. Und dem Big Other, da meinen wir, das erfüllt unsere Wünsche und wir tun das freiwillig. Wir liefern uns freiwillig aus. Und sozusagen der Schlüssel, was dagegen zu tun, der liegt damit auch in uns selber. Und das ist ein Gedanke, der ist sehr spannend und der fällt aber bei der Uraufführung eher so ein bisschen hinten runter.
Christoph Leibold über das neue Theaterstück von Thomas Köck, KI essen Seele auf, inszeniert von Mateja Medet, heute Abend uraufgeführt am Schauspiel Stuttgart. Vielen Dank.
Gern geschehen.
Am Abend erreichte uns die Nachricht, dass der britische Dramatiker und Drehbuchautor Tom Stoppard mit 88 Jahren gestorben ist, mitverantwortlich für den Oscar-prämierten Film Shakespeare in Love oder auch Brazil. Aber eigentlich war die jahrzehntelange Arbeit für das Theater Stoppards Beruf und Berufung. Der Schriftsteller Daniel Kehlmann hat viele Bücher von Stoppard ins Deutsche übertragen, zuletzt das Stück Josefstadt. Das wurde auch in Wien und Münster aufgeführt. Naomi Schneider über einen Autor, der kluges Entertainment verstand.
As a matter of fact, my own feeling about theater is that
für mich hat Theater vor allem etwas mit Unterhaltung zu tun. Unterhaltung in Gesellschaft anderer verbunden mit tiefen Fragestellungen, politischen Fragestellungen. Das Denken wird angeregt, der Diskurs gefördert und so weiter.
Stimulates thought and controversy and so forth.
Tom Stoppard weiß, wovon er spricht. Geboren wurde er 1937 als Thomas Straußler in der ehemaligen Tschechoslowakei. Seine Kindheit verbrachte er auf der Flucht vor den Nazis in Singapur und Indien. Nachdem der jüdische Vater ums Leben gekommen war, heiratete die Mutter einen britischen Offizier und zog mit ihren Söhnen nach England. Wörter liebt der leidenschaftliche Leser Stoppard, seit er denken kann. In den 1950er Jahren lebte er als mittelloser Theaterkritiker in einem Kellerzimmer in London. 1966 veröffentlichte er seinen ersten und einzigen Roman Lord Malquist and Mr. Moon. Im selben Jahr gelang ihm mit der existenzialistischen Komödie Rosenkranz und Güldenstern sind tot der Durchbruch als Dramatiker. Nachdem Oxford-Studenten eine Vorfassung des Stücks beim Fringe-Festival in Edinburgh präsentierten, die der Observer zum brillantesten Debüt eines jungen Autors seit John Arden erklärte.
Wie wär's mit einem Spiel? Wir sind Zuschauer. Wie wär's mit dem Fragespiel?
Wie spielt man das?
Du musst Fragen stellen.
Behauptung 1-0.
1990 verfilmte Stoppard sein Stück über das Schicksal der beiden Studienfreunde Hamlets mit Gary Oldman und Tim Roth und wurde dafür bei den Filmfestspielen in Venedig mit dem Goldenen Löwen ausgezeichnet. Kongeniale Sprachspiele, Wortwitz, philosophische Betrachtungen und raffinierte Fragestellungen mit intellektuellem Unterhaltungswert zeichnen seine vielfach prämierten, in aller Welt aufgeführten Stücke aus. Den größten Publikumserfolg erzielte er 1999 mit dem Oscar-prämierten Drehbuch zu Shakespeare in Love.
Theaterschreiber lehren uns nichts über die Liebe. Sie machen sie hübsch, sie machen sie komisch oder sie machen sie unzüchtig. Sie können sie nicht wahrhaftig schildern.
Doch, das können sie. Ich meine, Euer Majestät, noch tun sie es nicht, noch haben sie es nicht, aber ich glaube, dass es einen gibt, der es kann.
Obwohl Tom Stoppard immer wieder literarische Vorlagen fürs Kino und Fernsehen adaptierte, galt und gilt seine große Liebe dem Theater.
So the idea that theater is chemically volatile.
Die Tatsache also, dass das Theater unberechenbar ist, sich chemisch verflüchtigen kann, macht es zu einer gefährlichen Beschäftigung. Das ist ein etwas übertriebenes Adjektiv, nicht wahr? Es ist keine gefährliche Beschäftigung, wenn man es mit dem Entschärfen von Bomben vergleicht. Aber als Kunstform betrachtet, hat es die Macht, dich wie einen Idioten aussehen zu lassen. Deine Fehleinschätzungen werden öffentlich zur Schau gestellt. Du weißt nicht, ob du richtig liegst, was passieren wird, bis das Stück zum ersten Mal vor Publikum gespielt wird. Du weißt nicht, was passieren wird. Und das ist einfach wunderbar.
Fragen beäugt er gerne kritisch von allen Seiten, bevor er sich auf die Suche nach einer Antwort begibt. Wenn sein Leben ein Theaterstück wäre, welchen Titel hätte es?
Oh my goodness, one needs notice of such questions.
Oh, auf solche Fragen muss man vorbereitet sein. Da kann ich nur improvisieren. Vielleicht. Vielleicht wird es nie einen Titel geben. Das ist wirklich eine gute Frage, aber ich habe leider keine gute Antwort.
Und so bleibt diese Frage unbeantwortet. Mit 88 Jahren ist er heute gestorben, der britische Dramatiker Tom Stoppard. In Chemnitz geht das Europäische Kulturhauptstadtjahr zu Ende und das wurde heute mit einer großen Bergparade abschließend gefeiert. Mehr als 1000 Menschen zogen im traditionellen Habit der Bergleute, begleitet von Musikkapellen, durch die Innenstadt. Außerdem hat man sich noch ein letztes großes Highlight mit internationaler Strahlkraft aufgehoben. Eine Lichtskulptur von James Tyrrell, die in einem umgebauten ehemaligen Stahlkohlebergwerk zu erleben ist. Und für für diesen Umbau verantwortlich ist der Architekt Hendrik Heine und sein Büro H2 Architektur mit Sitz im Erzgebirge. Guten Abend, Herr Heine.
Guten Abend, Frau Bürger. Vielen Dank für die Einladung.
Die riesige Industriehalle, die wurde in den 1920er Jahren für das Steinkohlerevier in Oelsnitz errichtet als Schmiede. Und Sie waren schon länger damit befasst, wie man dieses Gebäude sanieren könnte. In was für einem Zustand haben Sie das Gelände denn anfangs vorgefunden? Wie sah es dort aus?
Ja, also das Gebäude, das stand circa 25 Jahre leer und war so stark geschädigt, dass eine Sanierung de facto nicht mehr möglich war. Also das Dach war teilweise eingestürzt, die Wände teilweise eingedrückt und die ganze Konstruktion war ja eine sehr filigrane Stahlkonstruktion aus den 20er Jahren, Stahlfachwerkkonstruktion mit diversen Krananlagen, Kranbahnen und so weiter. Also eine Sanierung war eigentlich nicht möglich.
Dann stattdessen haben Sie was gemacht.
Ja, also das, was wir gemacht haben, ist, wir wollten ganz gerne das Bild bewahren und haben relativ schnell uns überlegt, wir machen keinen normalen Abriss, sondern versuchen es so abzureißen, dass wir die Stahlkonstruktion und die ganzen relevanten Teile, die gestaltgebend sind, während des Abrisses einlagern können bzw. behutsam ausbauen können und rekonstruieren können in einer Werkstatt eines lokalen Stahlunternehmens, um sie dann im Nachgang in einem neuen Kontext wieder zu errichten.
Mhm. Die dreischiffige Halle wurde von Ihnen dann eben für ein einziges Kunstwerk umgestaltet. Das ist der neue Kontext. So eine Art fensterlose Hülle für die begehbare Lichtskulptur des 82 Jahre alten Amerikaners James Turrell. Wie haben Sie die Geschichte des Ortes, dieses Baus mit dem Kunstwerk verbunden?
Ja, wir haben dann in diese Struktur, die wir uns hier geschaffen haben, also dieses Skelett dieser alten Halle, dieser alten Schmiede, haben wir einen neuen Baukörper konzipiert, der de facto einerseits zurückhaltend genug zur herausragenden Kunst von James Turrell sein musste und andererseits kraftvoll genug, um in diesem Umfeld zu bestehen. Und das, was wir gemacht haben, ist ein recht skulpturaler Körper, den wir in das Mittelschiff dieser Halle gesetzt haben, mit einer fensterlosen Hülle, der sich zu einem sehr monumentalen Portal auffaltet über eine einfache Längsfaltung. Und dieses Portal wiederum weist Bezüge zur Geschichte des Ortes, also zur Geschichte der ganzen Region des Erzgebirges, also indem es an die Form eines Mundlochs aus dem ursprünglichen Bergbau erinnert. Und über dieses Mundloch, dieses Portal, führt der Weg dann in diese Lichtinstallation rein. Also es soll den Besucher auch etwas runterholen, etwas einstimmen.
Ja, man wird da so geradezu hineingesogen. Ne? Sie haben mir ein Foto geschickt, während der Dämmerung aufgenommen. Da leuchtet es schon aus diesem Baukörper heraus und man will hinein in dieses Unbekannte, Beyond Horizons. So heißt die Skulptur von James Turrell aus der Werkserie Ganzfeld. Und das Publikum taucht dort tatsächlich ganz ein in einen Raum aus Licht und Farben. Können Sie uns das näher beschreiben? Sie haben es ja erlebt.
Das ist richtig. Also für James Turrell, der gilt ja so als Meister des Lichts, ist Licht selbst die Offenbarung. Also normalerweise dient Licht dazu, Dinge zu beleuchten. Für ihn ist Licht selbst das Material und das Ereignis, das geschieht. Und ein Ganzfeld ist letztlich ein schattenloser Raum ohne Konturen und Grenzen, in dem ein Gefühl von Orientierungslosigkeit entsteht, de facto eine Art Schwebezustand. Und das, was er sich vorstellt, ist, dass man sich in diesem Raum sich selbst sehen soll.
Mhm. Sieht man denn die anderen noch? Also 10 Personen dürfen da immer nur gleichzeitig rein. Das ist ja sehr wenig für eine so große Halle.
Ja, man sieht die anderen Personen, aber es ist im Prinzip dadurch, dass der Raum selbst völlig schattenlos konstruiert ist, man nicht wahrnimmt, wo das Licht tatsächlich herkommt, ist es ein Gefühl, wie in einem großen Nichts zu sein. Und ja, dadurch entstehen ganz eigenartige Gefühle, die man selber empfindet.
Das kann ja auch beängstigend sein.
Das kann auch beängstigend sein, Aber also ich persönlich empfinde es als sehr angenehm. Hat sicherlich jeder seine eigenen Erfahrungen damit.
Es ist still, ne? Keine Musik?
Es ist keine Musik, das ist richtig.
Und die Farben verändern sich?
Genau, es läuft circa eine Stunde lang ein wechselndes Farbspiel bis hin zu einem stroboskopischen Licht, also wo es sehr schnell Lichtblitze hintereinander führen, was dann sich wieder abschwächt. Und das Licht selber bewirkt letztlich ständig neue Raumerfahrungen. Also es ist ja letztlich, diese Installation besteht aus drei Räumen, also dem Entrance Space, das ist quasi der Raum, wo man ankommt und in die Installation eintritt, dem Viewing Space, das ist das eigentliche Ganzfeld, und dem Sensing Space, das ist der Raum, der quasi als Projektionsfläche dient. Und man schaut in Richtung dieses Sensing Spaces und hat das Gefühl, man guckt gegen eine Wand und plötzlich wird es dann weiter und plötzlich verschwindet es auch wieder. Das sind die Effekte, die entstehen.
Nimmt man denn die Architektur dabei noch wahr?
Die Architektur spielt im Inneren keine Rolle. Also das ist ja eigentlich auch der schöne Gegensatz zwischen dem sehr kraftvollen Äußeren und dem Inneren, was sich de facto auflöst.
Das Projekt wird beworben mit den Worten, es sei wegweisend für den Denkmalschutz. Warum?
Ja, weil die Wahl, die bestanden hatte, war, das Gebäude wegzureißen, also beziehungsweise sämtliche Spuren zu tilgen. Und wir haben uns bewusst dazu entschieden, das, was irgendwie sanierungsfähig war, aufzuarbeiten, wieder neu zu errichten an selber Stelle, aber in einen neuen Kontext zu stellen und insgesamt zu einer neuen Nutzung zuzuführen.
Und haben die Materialien, die Sie verbaut haben, auch noch einen Bezug zum historischen Ort?
Das ist richtig. Also die Materialität haben wir großen Wert drauf gelegt, dass es eine handwerkliche Anmutung hat. Also die Hülle dieses Baukörpers, den wir dort in diese Struktur reingesetzt haben, besteht aus einem wetterfesten Stahl, also ein Stahl, der mit der Zeit so eine feine rostrote Patina entwickelt und damit zwischen diesen unterschiedlichen Klinkerstrukturen der Umgebung vermitteln soll und gleichzeitig einfach durch seine sehr feine handwerkliche Ausführung. Wir hatten immer so dieses Bild vor Augen, es ist so, diese Halle, die dort entsteht, ist so das letzte Werkstück, was die alte Schmiede hervorgebracht hat.
An den europäischen Kulturhauptstadtprogrammen wurde oft kritisiert, dass sie so wenig nachhaltig sind. Die Sanierung und Neugestaltung jetzt dieser ehemaligen Industriehalle als Kunsthalle ist aber mal etwas, das bleibt. Auch James Tyrrells Lichtskulptur soll dort die nächsten 15 Jahre leuchten. Wie übrigens viele der Arbeiten, die rund um die Kulturhauptstadt Chemnitz auf dem sogenannten Purple Path angelegt wurden. Herr Heine, Sie hatten, soweit ich weiß, nicht persönlich mit James Tyrrell zu tun, aber er hat eine Videobotschaft geschickt. Mit welcher Message?
Ja, also ihn hat das Projekt von Anfang an sehr interessiert, gerade durch die Verbindung zwischen Bergbau und Licht, was sein Thema ist. Und Licht hat im Bergbau immer eine ganz zentrale Rolle gespielt, ne? Also man brauchte Licht unter Tage und man war froh, wenn man wieder ans Licht zurückkam. Deswegen diese Verbindung ist irgendwie von Anfang an gegeben. So, und seine Botschaft war jetzt, dass er sehr froh ist, dass dieses Projekt realisiert werden konnte. Und er hat sich dann bei allen Beteiligten, auch bei uns als Büro, nochmal bedankt, dass es gelungen ist, seine Installation hier zu realisieren.
Der Architekt Hendrik Heine hat also im ehemaligen Steinkohlerevier des Erzgebirges in Oelsnitz eine Industriehalle als Kunsthalle umgestaltet für eine begehbare Lichtskulptur des Amerikaners James Tyrrell. Seit heute kann man dort halbstündige Zeitfenster buchen und Architektur, Licht und Farben erleben. Herr Heine, herzlichen Dank fürs Gespräch.
Vielen Dank, Frau Dore.
Seit Beginn dieser Spielzeit hat das Schauspielhaus Zürich ein neues Leitungsduo, Rafael Sanchez und Pina Karabulut. Sanchez hat die Saison bereits eröffnet mit dem Stück Blösch über Fremdarbeiter und Schweizer Bauern der 1960er Jahre. Und jetzt zeigt Pina Karabulut heute Abend ihre erste Züricher Inszenierung, den berühmten Il Gattopardo, diesen weit ausgreifenden Roman von Giuseppe Tomasi de Lampedusa aus dem Jahr 1958. 1969, bekannt durch die opulente Verfilmung von Luchino Visconti. Es geht um den Machtverlust einer sizilianischen Adelsfamilie im 19. Jahrhundert. Der Leopard ist ihr Wappentier.
Ihr Sizilianer, ihr seid vernarrt in eure Insel.
Wir Sizilianer sind durch eine lange Fremdherrschaft von Leuten, die nicht unsere Sprache sprechen und nicht unserer Religion angehörten, daran gewöhnt, uns mittels endloser Haarspaltereien wegzuducken. Ohne diese Angewohnheit hätten wir uns vor den byzantinischen Steuereintreibern, den arabischen Emiren und den spanischen Vizekönigen nicht retten können. Seit mindestens 25 Jahrhunderten tragen wir das Gewicht großartiger fremder Kulturen, die allesamt vollständig und vollendet von außen gekommen sind. Keine einzige ist bei uns selbst aufgekeimt. In keiner haben wir den Ton angegeben. Ich sage das nicht, um mich zu beklagen. Es ist zum größten Teil unsere eigene Schuld. Aber wir sind trotzdem müde und leer.
Aber, Signorina, das ist doch jetzt alles vorbei. Sizilien ist nicht mehr erobertes Land, sondern Teil eines freien Staates.
Sizilien. Die Absicht ist gut, Graf, aber sie kommt zu spät.
Il Gatto Pardo am Schauspielhaus Zürich. Die neue Intendantin Pina Karabulut will laut Ankündigung die Möglichkeiten der großen Schiffbauhalle nutzen, um die Sogkraft der Welt im Buch zum Leben zu erwecken. Für Fazit kommt Christian Gampert aus der Premiere. Das klingt ja so, als gäbe es da einiges zu sehen und zu erleben. In Zürich.
Ja, es gibt einiges zu sehen. Die Bühnenbildnerin Michaela Flück hat einen riesigen sizilianischen Palast in die Schiffbauhalle hineingebaut. Das ist absolut beeindruckend, mit einer barocken Möblierung. Weite Räume, hinten werden dann immer einzelne Nebenräume in die Bühne geschoben, irgendwelche Büros oder Kirchen. Das ist vom Schauwert ungeheuer und sehr teuer natürlich auch. Aber das ist fast schon das Beste an dieser Inszenierung, weil der alternde Fürst Salina, der dort residiert, der Gatto Pardo, der Leopard, umgeben ist von einer relativ dekadent depressiven Familie. Und aber das Hauptthema dieses Romans, nämlich der Tod, der Epochenbruch, der da stattfindet, nämlich Garibaldi erobert Italien und der alternde Fürst kann aber an das Neue nicht glauben. Das ist das, was in dieser Inszenierung vielleicht doch nicht so sehr in den Blick kommt, sondern von den Schauwerten überwölbt wird.
Das ist ja auch eben der alte Stoff und man fragt sich, wieso hat Pina Karabulut den sich jetzt vorgenommen? Also gibt es irgendwelche Bezüge zur Gegenwart?
Nein, die gibt es sicher nicht. Ich habe keine Ahnung, warum sie diesen Stoff gewählt hat. Bezug zu Zürich, also es gibt hier eher Geldadel als Adel und dass der Geldadel hier abtreten würde, das ist nicht zu erwarten. Nein, ich vermute, sie hat sich einfach in diesen Roman verliebt und wollte etwas über diesen Epochenbruch von 1860 machen und ihren Schauspielern Gelegenheit geben, das zu spielen. Das Problem ist, dass sie sehr nah an dem Film von Luchino Visconti ist, auch von der Ausstattung, abzüglich der Landschaften natürlich und der sizilianischen Hitze. Aber es ist einfach ein Kostümtheater, ein Ausstattungstheater und die Schauspieler sind meiner Meinung nach ein bisschen unterfordert. Auch Markus Scheumann, der ein toller Schauspieler ist, aber jetzt diesen Fürsten Salina, der im Film bei Burt Lancaster immer doch sowas Trotziges auch hat. Und ist es hier so, dass Markus Scheumann seinem eigenen Untergang immer so leicht ironisch zuschaut und man nicht so richtig schlau daraus wird, was er da eigentlich macht.
Wichtig ist ja auch die Beziehung seines adligen Neffen zur bürgerlichen Tochter eines neureichen Bürgermeisters. Also eine Liebe zwischen zwei Klassen. Da könnte man ja auch denken, das ist ein durchaus spannendes Thema.
Ja, wäre es, wenn die tatsächlich miteinander spielen würden. Tancredi, gespielt von Muattas al-Shaltu, ist so eine Art Filou, der auf Seiten Garibaldis gekämpft hat und sich da auch einen Aufstieg ausrechnet in dem neuen Italien. Angelica, die Sexbombe, wird von Pina Karabulut ganz großartig eingeführt. Die kommt von ganz hinten auf die Bühne, umspült von so Sphärenmusik in einem Reifrock und man braucht also 2 Minuten, bevor sie vorne ankommt. Das ist halt so Laufstegtheater, wo man sich denkt, ja, Entschuldigung, hier wird irgendwas gestellt. Aber was erfahren wir über diese Person? Hm. Also die Beziehung zwischen Tancredi und Angelica ist überhaupt nicht ausgearbeitet, so wie andere Beziehungen auch. Also man hat das Gefühl, es ist eine historische Rekonstruktion von adligen, etwas steifen Verhältnissen. Aber wo sind die Beziehungen der Personen untereinander? Mhm. Ich sehe da relativ wenig.
Vielleicht ist es das, wo jetzt Zürich hinsteuert. Also Nicolas Stehmann und Benjamin von Blomberg wurden in der Vergangenheit vorgeworfen, eher Minderheiten bedient zu haben. Das neue Intendantenduo will jetzt die ganze Stadt gewinnen. Kann das dann mit solchen Inszenierungen gewinnen?
Das weiß ich nicht. Also wenn das das Theater ist, das Zürich sich wünscht, dann bin ich ein bisschen hilflos, weil dieses Theater, es scheint mir eher rückwärtsgewandt. Also das ist schwaches Schauspielertheater. Die Schauspieler sind absolut unterfordert, finde ich, weil sie einfach nur bestimmte Rollenklischees erfüllen, irgendwelche Gänge absolvieren, aber überhaupt nicht miteinander in Konflikt geraten. Auch der Tod, der das eigentliche Hauptthema ist, den müsste man doch spüren können. Ich sehe da überhaupt nichts davon. Und zum Beispiel der Einfall, den Todesmonolog aus dem Roman, ein Sterbender erzählt seinen eigenen Tod, er betrachtet sein eigenes Sterben von außen. Das kann man im Theater eigentlich gar nicht machen. Und sie lässt diesen Monolog einfach eine halbe Stunde aufsagen. Und das ist einfach zu wenig. Genauso wie alle anderen, also auch diese Liebesgeschichte Tancredi Angelica, die ganze politische Auseinandersetzung zwischen diesem aufstiegsorientierten Bürgermeister, den Alexander Angeletta mehr oder weniger als Karikatur des Karrieristen spielt, ja, und dem alten Fürsten. Das ist einfach nicht wirkliches Theater, so wie wir es in der Moderne kennen.
Sagt Christian Gampert über Il Gattopardo, Pina Karabuluts erste Züricher Premiere als Co-Intendantin. Vielen Dank dafür. Sie hören Fazit Kultur vom Tage. Der norwegische Schriftsteller Karl-Ove Knausgård ist vor allem mit seinem umfangreichen, radikal autobiografischen Romanprojekt international bekannt geworden. Längst wird er für den Literaturnobelpreis gehandelt und gerade ist ein neues Buch von ihm erschienen, Im Augenblick. Wieder sind es mehr als 800 Seiten, bestehend aus Reden, Reiseberichten und vor allem Essays. Tobias Wenzel hat sich eingelassen.
Sollte ich eine literarische Methode haben, besteht sie darin, dass alles, was ich schreibe, den Augenblick sucht.
Bekennt Karl-Ove Knausgård in seinem Essayband Im Augenblick. Im Text Unverhofft erinnert sich der norwegische Autor daran, wie er das Manuskript seines Debütromans Aus der Welt seinem Vater zeigen wollte, einem tyrannischen Alkoholiker. Der glich dem Vater im Roman.
My father did never read the manuscript.
Mein Vater hat das Manuskript nie gelesen, aber mein Bruder hat es gelesen und gesagt, unser Vater wird dich verklagen. Aber dann ist er vorher gestorben. Es hätte mich gefreut, wenn er mein Buch noch gelesen hätte. Ich wollte ihm damit gewissermaßen mich und unsere Beziehung vor Augen führen, aber dazu ist es nie gekommen.
In den Essays bespiegelt Knausgård sich aber nicht nur selbst, sondern betrachtet vor allem intensiv die Außenwelt, die Werke von Kollegen wie Michel Houellebecq und Peter Handke oder von bildenden Künstlern. Auch blickt Knausgård einem Gehirnchirurgen beim Operieren über die Schulter und fragt, ob es die Seele gibt. Er konstatiert eine Entfremdung unserer Gesellschaft von der Natur, weil wir sie meist nur noch über Bildschirme wahrnehmen. Ein Problem, das ihn zu seiner Morgenstern-Romanreihe inspiriert hat. Er beschreibt, wie er sich der Natur wieder angenähert hat. Die Pflanzen in seinem Londoner Garten seien ihm früher egal gewesen, bis er selbst darin Blumen gepflanzt habe.
And I become incredibly caring.
Auf einmal habe ich mich unglaublich liebevoll um sie gekümmert. Diese Pflanzen haben mir plötzlich etwas bedeutet.
Those plants all of a sudden meant something to me.
Dieser Essayband ist einfühlsam und klug zugleich und überraschend, wenn der Autor über Gott und den Teufel schreibt.
Es gibt diese gnostische Theorie, der zufolge der biblische Gott in Wirklichkeit der Teufel ist. So etwas mag ich, wenn alles auf den Kopf gestellt wird.
Da wir Menschen den Konsum und das Internet vergöttern würden, den Tod aber verteufeln, könne uns vielleicht nur noch der Teufel selbst wieder auf den rechten Pfad bringen, argumentiert Knausgård halb ernst, halb sarkastisch.
So lasst uns alle beten. O Satan, Meister des Todes, Gott der Erde und des Körpers, du gestürzter Engel, Prinz des grausamen Lebens, Fürst der Finsternis und Fäulnis, hilf uns jetzt, wir sind in Not.
2011 lebte Karl-Ove Knausgård noch im schwedischen Malmö und konnte sich nicht an das Schild gewöhnen, das am Aufzug des Mehrfamilienhauses angebracht war, in dem er damals wohnte. Das drastische Piktogramm zeigte, wie eine Mülltonne im Aufzug ohne Innentür an einem Stockwerk hängen blieb und einem Menschen die Kehle eindrückte.
This is very typical Sweden. Das ist sehr typisch für Schweden. Überall sieht man solche Warnschilder. Hier wird also davor gewarnt, von seinem eigenen Müll erwürgt zu werden. Schrecklich. So etwas passiert hier natürlich jeden Tag.
Später rechnete der Norweger Knausgård in dem verbitterten Essay »Im Land der Zyklopen« mit den Schweden ab.
Die Zyklopen können nicht mit Ambivalenz umgehen. Was nicht entweder gut oder böse ist, verstehen sie nicht. Und das macht sie wütend. Ich bin Schriftsteller und viele der Zyklopen haben meine Bücher gelesen. Einige von ihnen sind sehr wütend geworden. Ein Zyklop verglich mich in ihrer größten Tageszeitung Dagens Nyheter mit Anders Behring Breivik. Anders Behring Breivik ermordete 77 Menschen.
Ansonsten ist der Ton in den Essays aber ein nachdenklicher und auch melancholischer. Etwa wenn Knausgård über das sorgenlose Sein der Vögel schreibt und sich sehnsüchtig wünscht, wie sie nichts von ihrer eigenen Endlichkeit zu wissen. Der Band Im Augenblick ist nicht nur etwas für Knausgård-Experten, sondern für alle, die Spaß am Denken haben. Im Buch zeigt sich einmal mehr Knausgårds Gabe, unsere Existenz faszinierend neu zu beschreiben. Diese Gabe kommt nicht von ungefähr.
I think it gets weirder and weirder, everything, for every day.
Jeden Tag kommt mir alles noch seltsamer vor. Zu leben und hier auf der Erde zu sein, umgeben von diesem weiten Weltall, darüber denke ich mindestens einige Male pro Tag nach.
Karl-Ove Knausgårds neuer Essayband Im Augenblick aus dem Norwegischen übersetzt von Paul Berf, erschien bei Luchterhand. 848 Seiten kosten 38 Euro. Da steckt auf jeden Fall mehr drin als in den meisten Adventskalendern, seien sie noch so teuer, womit wir bei Arno Ozessig sind und dem Wochenrückblick der Kulturpresseschau.
Mit Blick auf den beginnenden Advent zunächst eine krimskramskritische Forderung der Tageszeitung. Schluss mit Adventskalendern voller unnützer Dinge. Packt da billige Schokolade rein und fertig. Dekretierte Claudia Lagozinski betont unfeierlich. Wir bleiben beim Unfeierlichen. In der Süddeutschen Zeitung besprach der Lyriker Moritz Hürtgen, ehemals Chefredakteur des Satiremagazins Titanic, ausgewählte Gedichte aus der Feder des jungen Wolfram Weimer, gegenwärtig Kulturstaatsminister. Eines heißt Unglück und geht so. Überwuchert mit Eiterbeule nötigt er die Schwangere zum Fleischreiben. Sein Pech, dass sein Schwanz platzt. Ihr Pech, dass warme Eiter ihren Unterleib überflutet und das Kind ersäuft. Angesichts dieser und anderer Verse bemerkte der SZ-Autor Hürtgen, auch ich habe in meiner Adoleszenz Lyrik verfasst, die ich heute nicht mehr für besonders gelungen halte, aber ich habe gute, ja befreiende Erfahrungen damit gemacht, diese Verse bei Lesungen öffentlich vorzutragen. Gegen die Scham, für die Freiheit. Für eine gemeinsame Frühwerklesung mit Wolfram Weimer stehe ich jederzeit zur Verfügung. Die Einnahmen kämen der guten Sache, der deutschen Kulturlandschaft, zugute. So der Lyriker Moritz Hürtgen in der SZ. Ob der Kulturstaatsminister der deutschen Kulturlandschaft gut tut, war im Feuilleton eine viel diskutierte Frage. Unter der Überschrift »Windbeutel Weimer« befand Jürgen Kaube in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Weimar hat keine Basis in Partei und Fraktion, gibt darum vielleicht kompensatorisch den Intellektuellen. Sprüche aber bestimmen bislang auch seine Kulturpolitik. Weder in Sachen Restitutionsgesetz, noch in der Frage der Finanzierung der Bayreuther Festspiele, noch auch in Bezug auf die Nürnberger NS-Kongresshalle ist seit seinem Amtsantritt irgendetwas von Belang geschehen. Er interessiere sich nicht, heißt es von Nahestehenden. Längst schütteln viele von ihnen die Köpfe. Auf der Habenseite von Wolfram Weimar stehen bislang vor allem Redensarten und in eigener Sache Ausredensarten. Ein Weimar-Kritiker unter vielen, Jürgen Kaube in der FAZ. Weiten wir den Horizont, blicken wir auf Europa. Keiner kauft uns unsere Werte mehr ab, klagte der Soziologe Hartmut Rosa in einem Interview der Wochenzeitung Die Zeit und bemerkte zu Trumps Friedensplan für die Ukraine. Dieser Moment ist doch eher beschämend für Europa. Warum müssen wir immer warten, bis andere etwas tun, um in Gang zu kommen? Wir schimpfen seit fast 4 Jahren immer nur wie die Rohrspatzen, anstatt Ideen zu entwickeln, wie es weitergehen soll. Dass Europa im Blick auf die Ukraine wie ein Narr dasteht, hat es sich selbst zuzuschreiben. Trump ist nicht daran schuld, dass Europa keine starken Vorschläge gemacht hat, wie man mit Russland zügig an den Verhandlungstisch kommt. Es ging in Europa immer nur um die Frage der Waffenlieferungen. Aber natürlich finde ich es gut, dass wir als Europäer in Genf jetzt wenigstens einen Gegenvorschlag zum Trumpschen Plan entwickelt haben. Hartmut Rosa in der Zeit. Wenn die halbe Welt und auch die hiesigen Feuilletons über Friedenspläne für die Ukraine resonierten, wollte die SZ von der Menschenrechtsaktivistin und Friedensnobelpreisträgerin Oleksandra Matwitschuk wissen, wie es dabei eigentlich den Ukrainern geht. All diese Pläne haben etwas Surreales, das nichts mit unserer Lebenswirklichkeit zu tun hat. Nach einem russischen Angriff auf Kiew habe ich heute als erstes meine Familie angerufen, ob sie noch lebt, ob ich bei meiner Rückkehr noch ein Zuhause habe. Natürlich sind die Ukrainer nervös. Wir erleben eine politische Debatte über die Zukunft der Ukraine ohne Einbeziehung der Ukraine. Aber wir wissen, dass unser Schicksal am Ende nicht in Moskau, Washington, Brüssel entschieden wird, sondern in Kiew. Oleksandra Matwitschuk in der SZ. Wenn Sie im Spiegel den Kulturteil aufschlagen, können Sie ein langes Interview mit Howard Carpendale lesen. Der Entertainer, der nach einer friedlichen Scheidung vor vielen Jahren wieder geheiratet hat, fühlt sich sehr bevorzugt. Ich habe 2 sehr unterschiedliche Frauen, die zusammen die perfekte Frau sind. Das ist das große Glück meines Lebens. Lieber Howie, verzeihen Sie bitte, aber wir haben Sie in erster Linie zitiert, um zu jener Frau überzuleiten, die vielen als geradezu perfekte Philosophin gilt, nämlich Hannah Arendt. Von der es anlässlich ihres 50. Todestages im Spiegel heißt, keine andere Philosophin sei derzeit so einflussreich und beliebt. Alle wollen sie haben, unterstreicht Tobias Rapp. Die Liberalen, weil Freiheit der Begriff ist, um den ihr Denken kreiste. Die Linken, weil sie sich gegen die Macht stellte. Die Konservativen, weil sie dem Sozialismus nichts abgewinnen konnte. Die Feministinnen, weil sie sich in der männlich beherrschten Welt des Großdenkertums nicht einschüchtern ließ, die Querdenker, weil Arendt glaubte, die Politik dürfe sich von der Wissenschaft nicht den Primat der Entscheidung nehmen lassen, die Israel-Kritiker, die glauben, sich ihrer Kritik am Staat Israel anschließen zu können, die Israel-Freunde, die an die zionistische Aktivistin Arendt denken. Es heißt zwar, dass jedermanns Darling jedermanns Depp sei, aber darauf will der Spiegelautor in seiner großen Arendt-Würdigung natürlich nicht hinaus. Rapp betont vielmehr, 50 Jahre nach Arendts Tod sind die Ideologien zurück. Im globalen Maßstab, aber auch im Alltag. Der Globus wird neu aufgeteilt. Eine Welt nach dem Westen zeichnet sich ab. Bei Arendt kann man lernen, dieser Welt gegenüberzutreten. Eben das, der Welt gegenübertreten, kann man auf andere Weise auch in den Filmen von Woody Allen lernen, der an diesem Sonntag 90 Jahre alt wird. Die Tageszeitung Die Welt betitelte ihr Interview mit Woody Allen mit dessen trauriger Einsicht, der Pessimist ist eigentlich der Realist. Falls Sie das genauso sehen und sich mit einem tiefen Seufzer Erleichterung verschaffen wollen, seufzen Sie doch mit einer Überschrift der Frankfurter Rundschau. Was bloß ist das für eine Welt?
Arno Ozesek mit der Kulturpresseschau, dem Wochenrückblick. Ich bin Britta Bürger und morgen wieder für Sie da.